Kisser 21.
Kisser 21.
Was ist ein Kisser?
Warum haben die in den Mangas eigentlich immer so große Augen?
Uke, was ist ein Manga?
Wie lange liest man eigentlich an so einem Manga?
Uke, was ist ein Uke?
Was ist denn ein Seme?
Uke, kommen alle Mangas aus Japan? Uke, wie lange zeichnet man
jetzt? Ich habe gerade versucht, einen Manga zu lesen und der fing einfach hinten an.
Uke, kann man mit Mangas reich werden? Ich bin Nils.
Und ich bin Uke.
Und ihr hört Kisser 21. Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Willst du eigentlich wieder, singst heute keinen Jingle?
Ich finde, heute muss mal der eigentliche Jingle für sich sprechen. Ich kann nicht die ganze Arbeit des Jingles für ihn machen.
Na, weil die Leute warten so ein bisschen darauf.
Meinst du,
die warten? Weil deine glockenklare Gesangsstimme, okay, die gibt uns allen eine besondere, eine ganz spezielle Form von Gänsehaut.
Na gut. Kisser 21, der Podcast über Manga mit Nils und seinem Uke.
Uke. Ja, sehr schön, toll. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Kisser 21, eine weitere Folge eures Lieblingspodcasts über Comics und im ganz Speziellen vor allem Mangas. Denn Uke und ich lieben Comics, aber haben keine Ahnung von Mangas und das wollen wir ändern. Und deswegen machen wir eine Art Heldenreise durch verschiedene Podcast-Episoden, um am Ende die absolut größten Manga-Experten Deutschlands mindestens zu sein. Mhm. Wenn nicht sogar der Welt. Mhm. Uke, schön, dass du da bist. Mhm. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn bisher haben wir schon mit Mangaka gesprochen, wir haben mit Journalisten gesprochen, aber heute kommt endlich mal ein bisschen Wissenschaft in dieses, in diesen Podcast, ein bisschen fundiertes Wissen. Nicht so wie wir beide, die sich immer so ein bisschen mit so Annahmen hier durchschlagen.
Mit gutem, gesunden Halbwissen, wo wir bisher ziemlich gut in der Welt mitgefahren sind, weil wir einfach auch immer so tun können, als ob wir Bescheid wissen. Ah, interessant, ein Logo, offensichtlich gestaltet im Stil der 70er Jahre. Ich sehe in der Typo.
Uke liest gerade einen Aufkleber vor.
Genau.
Du weißt, dass man nicht sehen kann, ne? Deswegen muss ich kurz die Bildebene erklären.
Ja, aber
erklären.
Ich wäre ja dazu gekommen, dass man aufgrund meiner fantastischen Beschreibung verstanden hätte. Ist ja auch egal jetzt.
Egal, ist egal. bei uns ist heute die Professorin, ich weiß gar nicht, sagt man Professorin Bernd? Jacqueline Bernd ist bei uns.
Du bist Signora Professoressa.
Signora Professorista. Nee, wie ist denn da die genaue Anrede? Weiß ich nicht, wie ist es bei so einem Professorinnentitel?
Also ich bin jetzt in Stockholm und da geht alles über Vornamen.
Ah ja, tatsächlich. Professorin Jacqueline bist du dann da?
Nee, da hängt keiner den Titel vorne ran.
Ah, okay.
Das geht alles so auf Vorname und du Würstchen, du weißt, wie schlecht du warst, ne?
Sehr schön. Um dich kurz vorzustellen, du hast, du bist eine, also du bist Professorin für, jetzt werde ich es irgendwie falsch sagen, ich hoffe, das nimmt mir keine übel, aber Japanologie und japanische Ästhetik.
Nee. Okay. Leider nicht.
Also ich weiß es.
Ich wäre schon gerne Professorin.
Für Comics.
Nee, auch leider nicht mehr.
Du bist keine Professorin.
Wollt ihr weiterraten?
Ich hatte gedacht, ich hätte es mir richtig gemerkt.
Ich bin seit 30 Jahren in dem Betrieb und hatte viele Jobs. als ich noch in Japan war, hatte ich eine Stelle für Comic-Theorie. Ja. Aber Comics heißen auf Japanisch Manga. Mhm. Und natürlich die meisten Leute kamen mit den Leseerfahrungen auch aus dem Ausland. Also keiner wollte über amerikanische Comics arbeiten. Höchstens mal zum Vergleich. Das ist dann eben immer die Schwerpunkt setzen. Und jetzt, nicht in Venedig sterben, in Europa sterben, nicht in Japan sterben. Bin ich zurückgekommen? Also ich wollte zurück nach Europa und ich dachte, Schweden ist Europa, großer Fehler, wie mir meine Studenten erzählen. Wir sind auf der anderen Seite des Teichs. Aber dort habe ich eine Stelle für japanische Sprache und Kultur, heißt das offiziell.
Ah, ja.
Und in Deutschland sagt man immer noch Japanologie, aber auf Englisch hört sich Japanology so ein bisschen philologisch altbacken an. Als ob man so die Subkultur rauslässt, weißt du?
Ja, ich finde es irgendwie ein cooler Albumtitel.
Japanology.
Ich finde Japanology.
Von Smashing Pumpkins.
Weißt du? Ja. Comicology. Wir haben mal ein Symposium gemacht in Japan. Als letztes haben wir uns überlegt, wie wir es nennen sollen. Wir wollten nicht so Comic Science oder Comic Studies und dann haben wir genommen Comicology und alle fanden es cool.
Also meine App heißt ja Comicsology, mit der ich die Comics immer lese.
Ja, das ist ja nur wieder was ganz
Besonderes. Stimmt, das ist
das sind ja die, die E-Comics, right? Ja, okay. Ja, so. Also jetzt bin ich da in Stockholm und muss natürlich eher über Japan unterrichten, habe aber geschafft, eine Lehrveranstaltung wenigstens zu etablieren, eine Vorlesungsreihe über Manga Studies.
Ja.
Und mich interessieren eigentlich Manga und Anime und Ästhetik mehr als Japan. Also jedenfalls nicht, ich mache jetzt nicht Manga, um mehr über Japan zu erfahren, sondern beschäftige mich mit Japan unter anderem, ja, um mit Manga besser umgehen zu können. Ne? Und das ist dann immer ein bisschen schwierig in dem Feld.
Was ist denn, also aber zuerst ist dein Interesse an Japan gekommen oder war
ja,
zuerst?
Ja, als ich 18 war.
Genau, genau, so weit gehen wir
vor
jetzt zurück.
Jahrzehnte, ja. Nein, komm, lass gut sein. Willst du in die 18 Jahre zurück?
Nein, ich wollte einfach nur, also du warst, also du bist, wie dein Zugang zu Manga war, ob du generell dich für Comics interessiert hast.
Nee, visuelle Kultur. Ja. Also bei mir waren wirklich die visuellen Künste. Ich habe ungeheuer viele Filme geguckt, japanische Filme fand ich toll. Als ich so 17, 18 war und wollte eigentlich Spezialistin für japanischen Film werden, aber das war ja in der DDR nicht möglich, weil unser japanischen Filme, die es im Filmarchiv gab, die waren aus den frühen 60er Jahren. Also wie kommst du dann an die anderen Sachen ran? Ne? Nee, aber dann so auf der Gegenwartsebene auch bleiben. Nicht die alte Literatur machen, sondern eher Sachen, die Leute deines Alters konsumieren, mögen. Und so ging das los. Also eigentlich von dem Visuellen her, aber wie so ein Film auf Papier, obwohl ich heute scharf dagegen argumentieren würde, Manga oder Comics mit Filmen zu vergleichen.
Wirklich? Ach, das finde ich interessant.
Weil es immer auch so eine Privilegierung von Filmen ist, ja. Dann nehmen wir sozusagen das Handwerkzeug, das Analytische, was wir von der Filmwissenschaft haben, und dann drücken wir es auf den Comic aus, ja, rauf und überlegen uns nicht, was die Comics machen können, gerade weil sie auf Papier sind.
Ja. Ne? Verstehe.
Und ganz viel auf einem Raum gleichzeitig wahrgenommen werden kann.
Ich habe immer, das haben wir jetzt auch hier in einem Podcast schon tausendmal erzählt, aber ich habe immer den Eindruck, dass ich Mangas, also Comics, aber auch Mangas im Speziellen, immer sehr wie Filme rezipiere, also auch so lese. Es fühlt sich für mich an, als würde ich einen Film gucken, wenn ich so einen Manga lese. Ja, weil ich gleite da sehr durch. Ich bleibe nicht lange an den Bildern hängen und denke, ach, das ist aber, sind aber tolle Panels, das ist aber toll gezeichnet oder so, sondern ich blätter sehr schnell und habe so eine gefühlte oder gedachte Filmgeschwindigkeit, wenn ich sowas lese.
Irgendwie. Ja, es geht um den Schluss.
Auf,
ja,
so,
natürlich. Genau. Ja, ja. Also geht nicht darum, die einzelnen, das ist dann auch wieder sowas, ne, die einzelnen Panels rauszunehmen und ewig lange zu analysieren. Es geht eher um den Zusammenhang.
Ja. Ja,
also genau, wie die miteinander arbeiten, ne?
Ja.
Und aber das passt ja irgendwie jetzt ins Alter von Internet.
Ja, ja, das
Interconnectivity.
Aber das ist ja schon so ein bisschen auch, dass man, ja, also wir haben ja die Kamerawinkel, die Einstellung, ja, und so weiter. Das haben wir ja alles auch schon. Das ist ja irgendwo so ein bisschen dazwischen, zwischen Literatur und
Film.
Ja,
genau. Aber bildende Kunst würde ich auch noch mit reinnehmen. Mhm. Oder Graphic Design.
Mhm.
Und was ist mit Typografie?
Ja, was ist mit Typografie?
Na, gerade im Manga, also gerade in den weiblichen Genres, hast du ja eine Vielfalt von Fonts, die du in der Übersetzung selten wiedergegeben siehst.
Das stimmt.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Na, zum Beispiel, also geht jetzt nicht einfach nur darum, dass man mal Fettdruck hat dafür, dass jemand laut spricht oder dass ein bestimmtes Wort betont wird, sondern dass du verschiedenen Erzählebenen einen anderen Font bekommen. Und manchmal kriegst du es gar nicht mit. Guck dir mal Oda Sabanaoki an.
Ja.
Weißt du, Monster, ja, oder ja. 20th Century Boy, ja, oder so. Der hat ganz feine Unterschiede auf 3 oder 4 verschiedenen Schriftebenen.
Okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz. Die Fonts, die in Japanisch, im Japanischen, das fasziniert mich jetzt sehr, wie man da in den verschiedenen Fonts schreibt, als jemand, der da überhaupt gar keine Ahnung von hat. Es geht natürlich, logischerweise.
Wieso, du hast doch die Gothics, du hast die Mincho, du hast doch verschiedene Richtungen in, ja, der Typografie. Dragon Ball ist berühmt dafür, den Horrorfond etabliert zu haben.
Ist dann,
wenn es so ein bisschen gruselig und horrorhaft wird, dann gibt es eine ganz bestimmte Art von Typeface.
Also das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst. Also die wechseln durch die ganzen verschiedenen Typefaces durch. Ja, natürlich. Das kommt
also zum Beispiel
so
allein schon die Differenzierung zwischen Dialog und Monolog.
Ja.
Kannst du machen,
die zwei verschiedenen.
Machst du mit zwei verschiedenen Fonts eigentlich. Ach, also, und nicht nur die Stärke der Schrift, sondern zwei verschiedene.
Oder auch durch, was ich in Mangas öfters mal gesehen habe, ist, dass für inneren Monolog die Sprechblase weggelassen wird. Dann steht der Text einfach frei im Raum.
Aber dann noch ein anderer Font.
Ja.
Ja gut, das kann ja,
das
ich auch.
Leider oft
und wenn du dann verschiedene Stimmen hast, die kannst du damit auch nochmal. Also du kannst ganz materiell Sachen ausdrücken, ohne die Charaktere zu zeichnen.
Das, also ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Auch bei Asterix, wenn sie dann wütend sind, dann sind die Sprechblasen grün. Oder ne, natürlich groß geschrieben, bestimmte Wörter betont, bestimmte Wörter unterstrichen, bestimmte Wörter fett in amerikanischen Comics. Mhm.
Aber es ist nicht die Vielfalt da.
Nee, genau. Asterix bei den Goten, da sprechen die Goten natürlich in der alten Frakturschrift oder was das ist. Aber das war mir jetzt auch klar, dass es mir nicht bewusst war, weil ich kann ja gar kein Japanisch lesen. Und
schreiben. Nein, das wird in der Übersetzung nicht wiedergegeben. Nee. Ja. Zum großen Teil.
Das ist bestimmt aber auch sehr komplex, ne?
Wenn man das so machen würde. Ich meine, das hat sicherlich auch was mit der Reputation des Mediums zu tun. Inwiefern? Dass man da keine ordentlichen Grafikdesigner rangesetzt hat. Und die Verlage vielleicht nichts investieren wollten.
Das ist auch teuer.
In die Feinheiten, ja.
Das ist bestimmt ganz schön teuer.
Ja, natürlich, ja.
Was ja auch, was mir in manchen Mangas auch aufgefallen ist, wo es dann quasi nur mit als Fußnote übersetzt war, weil es sonst so aufwendig gewesen wäre.
Die Onomatopoeie.
Ist das so, dass so Geräuschworte ja auch dann so ganz plastisch gezeichnet werden. Also diese Schriftzeichen, diese japanischen Schriftzeichen für irgend so ein Crash-Geräusch oder was auch immer, so sehr plastisch in die Szenerie
wie bei Batman
eingebettet sind.
Ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, bei Superhelden-Comics sind
bei der Serie.
So, also, ja,
ist klar. Nee, aber Uka, hast du mal reingeguckt in JoJo's Bizarre Adventures? Also der ist berühmt. Nee. Ist ein. Würde ich dir empfehlen.
Ja.
Also ich weiß ja, ich habe jetzt die Übersetzungsausgaben nicht vor Augen, aber der ist berühmt dafür, der ist berühmt für die Erfindung ganz verschiedener Ausdrucksweisen, also wie schreibe ich, wie zeichne ich Soundwords?
Mhm.
Und die werden zum Teil richtig dreidimensional, materiell.
Genau.
Dann wiederum umschlingen sie die Charaktere, werden zu sowas wie die Speedlines auch, weißt du?
Ja, ja.
Und
die
sind voll, die Panels.
Das ist cool.
Irre variantenreich.
Gut, das kann man jetzt zum Beispiel nicht so gut im Film. Dafür prädestiniert ist ein Comic natürlich präzist.
Und auf der visuellen Ebene, wenn du dir mal anguckst, One Piece oder so, versuch doch mal einige von diesen Panels zu fotografieren. Das geht von den Winkeln her gar nicht. Du hast manchmal, als ob du Fischaugenlinsen eingesetzt hast. Oder du bist der Filmmann.
Ja,
also
absolut.
Du hast das Fachvokabular drauf. Aber zum Beispiel die Perspektiven, die Blickwinkel, das sind wirklich grafische.
Mhm.
Die kannst du vielleicht noch mit einem Computer manipulieren, aber die kriegst du mit einer Filmkamera nicht hin oder einer fotografischen Kamera. Du könntest das jetzt nicht 1:1
so gut
machen, weißt du?
Ja. Na gut, also dass es tatsächlich Comics gibt, die wahnsinnig wahnwitzige Sachen machen, die das Medium ausloten.
Natürlich.
Warum haben dich denn jetzt gerade diese japanischen, also
wo sind wir, haben wir eigentlich angefangen?
Wir waren noch bei deinem, warum du überhaupt Comics dich interessiert hast. Und dann sind wir kurz abgeschwitzt.
Ach so, wegen der, ich wollte irgendwas mit visueller Kultur.
Am Schluss kamst du auf Typografie und dann waren wir plötzlich hier.
Aber ein Typografie gucken wir uns ja auch an. Im Grunde
genommen
hat das ja auch was mit Visualität zu tun, nur nicht mit Bildern
und
vielleicht.
Und warum waren es dann unbedingt die japanischen?
Weil
warum
ich
nicht?
Durch Zufall mal Japanologie studiert habe.
Aha.
Also ich wollte irgendwas, als ich an der Schule war, da wollte ich irgendwas machen mit einer schweren Sprache und mit visuellen Künsten.
Es hätte also auch sein können, dass du dich jetzt mit holländischen Comics beschäftigst.
Ja. Denkst du, das ist so schwer?
Mongolisch.
Ja, für Rheinländer ist holländisch nicht so schwer.
Mongolisch ist ein bisschen zu unterentwickelt von der, würde ich mal sagen, von der Kulturindustrie her. Ja. Also für auf jeden Fall seit den 80er Jahren noch. Aber, und China war, ja.
Aber es ist interessant, dass in den 80ern, also ich habe das Gefühl, dass dieses Rezipieren japanischer Popkultur und so erst so in den 90ern so richtig losgegangen ist. So.
Ich bin Dinosaurier.
Ich meinte das gar nicht uncharmant.
Nein,
aber
es ist ein echtes Problem, weil ich leider keine Fankultur um mich rum hatte, in der ich aufwachsen konnte und Gleichgesinnte gefunden. Aber also als ich habe meine Disc gemacht, 1990, 91 bei Humboldt.
Ja.
Und dann war ja Einheit und was machst du jetzt und junge Leute raus, damit wenigstens die Älteren vielleicht noch ein bisschen Arbeitsplatzsicherheit haben und so. Ne? Ja. Und ich wollte sowieso mal nach Japan, was vorher nicht möglich war. Da war ich ganz froh, dass ich einen Job erstmal bekommen habe, einen Dreijahresvertrag als Deutschlehrerin an der Uni. Ja. Also so die typische Fremdsprachenausbildungsgeschichte. Ja, und dann hatten wir natürlich so Forschungskreise und wenn die Leute sich so vorstellen, ne, eine junge Kollegin, auch Japanologin aus Tübingen, hatte mit mir angefangen und die sagte mal, ja, also ich habe meine Masterarbeit über einen Philosophen und Denker des 18., 19. Jahrhunderts geschrieben und ich habe über Manga geschrieben und alle so die Gesichter, weißt du, Anfang der 90er Jahre und meine Schwiegermutter mal sagt, ja, das Mädchen ist doch eigentlich ganz klug, warum musste sie sich ausgerechnet diesen Gegenstand aussuchen, weißt du? Naja, aber
ja, na klar.
Die 18, ja, 19
ja.
Jahre.
Ja.
Ich hätte nie gedacht, dass es so umkippt. Und in Japan selber auch, also ich war seit 91 in Japan, ne? Mhm. War schwer, nette Leute zu treffen. Also ich muss es jetzt mal so sagen, weil dieser ganze Manga-Diskurs war in der Hand einiger sehr nerdy Kritiker.
Mhm.
Kaum Frauen,
mhm.
Also ab und zu mal vielleicht Fujimoto-san oder so, aber ansonsten nur Männer, die böse gucken. So, weißt du, wenn dann kommt jetzt so eine Gaijin-Frau, da kommt so eine Ausländerin noch und dann,
Alarm.
Weißt du, so, also war irgendwie, nein, also unsere Welt, kennst du es doch, das ist doch in Fankreisen oft so.
Klar. Mhm.
Kann ich auch voll verstehen. Mhm. Damals habe ich es nur nicht verstanden. Also, ich war so, und es gibt doch also viel spannendere Leute unter denen, die sich mit Gegenwartskunst beschäftigen, weißt du? Ja. Also so Anfang 90er Jahre war ja in der Gegenwartskunst noch ziemlich viel los, Ausstellungen und so, bevor die Digitalisierung richtig einsetzte. Hm. Nee, Uke?
Doch, doch. Ich höre gebannt zu. Und wie lange warst du insgesamt da?
26 Jahre.
Das ist ja durchaus auch eine ganze Weile.
Mein halbes Leben.
Ja.
Ja. Ja, ist lang. Und deswegen ist es so komisch jetzt in Stockholm, wenn die Leute immer zu mir sagen, du, das ist hier nicht so wie in Deutschland. Und ich immer, ich weiß ja gar nicht, wie es in Deutschland ist. Weißt du, an der Uni oder so, das sieht, wie die Sachen laufen. Ich bin doch in Japan sozialisiert, ja.
Also, was mich natürlich jetzt wahnsinnig interessiert ist, wenn du da... Wie hieß das jetzt, was du da gelehrt hast? Manga?
Die haben das wirklich Manga-Didon genannt, Manga-Theorie oder Comic-Theorie.
Was waren das für Leute, die es studiert haben und was hast du mit denen da gemacht?
Na, schwierig. Also in Japan, dieser ganze universitäre Bereich mit Comics-Studien ist natürlich sehr industriell ausgerichtet, ne?
Ach so,
also nur auf das Heranziehen von Machern, Macherinnen.
So wie Maschinenbau in Deutschland.
Ja.
Naja,
Manga-Bau. Karo Hemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau.
Manga-Bau.
Na, guckt euch doch mal die Comics-Studien an in Deutschland. Die kommen sehr, die haben mittlerweile einen sehr starken Hintergrund in der Literaturwissenschaft, neuerdings auch Medienwissenschaft, was richtig gut ist, Narratologie und so weiter. Mhm. Vielleicht Anglistik, vielleicht Romanistik. Ne?
Mhm. Mhm.
Das ist aber neu. Also früher, wenn du dir die ältere Generation von Comics-Publizisten, man muss das ja mal so sagen, anschaust, die kommen ja auch aus diesem Fanbereich, ne? Und aus dem Macherbereich und ganz, also eine ganz starke Orientierung auf die Zeichner.
Ja.
Ja, wirklich echt männliche Form, würde ich mal sagen. Und nicht so sehr auf ein spannendes Gespräch mit anderen Leserinnen und Lesern.
Mhm.
Und wenn du aus dem humanwissenschaftlichen Bereich kommst, oder ich jedenfalls, also ich bin mehr interessiert an kreativem Lesen als an kreativem Schreiben.
Ja.
Also das ist einfach meine berufliche Position in diesem Betrieb gewesen. Na jedenfalls, in Japan ging das alles so Ende der 90er Jahre los, dass man an den Unis, denn es ist ja ein Geschäft und wir haben ungeheuer hohe Studiengebühren und jetzt haben alle Unis Angst, dass die Studiengebühren nicht bezahlen wollen wegen der Corona-Krise, weil ja der Unterricht online ist. Wie kann man denn da noch so hohe Gebühren fordern? Aber das ist ein echtes Problem. Aber zum Beispiel diese Entwicklung gerade der privaten Unis und die haben angefangen, solche Manga-Departments zu etablieren, hat zu tun mit Kunsthochschule. Ausrichtung, ja. Also Zeichnerinnen, vielleicht auch Redakteurinnen heranzuziehen, Vermittlerinnen und so weiter und so fort. Und dann dachten sie sich, naja, jetzt ist aber im Ausland so viel los. Es gibt so viele Leute, die darüber schreiben wollen, ihre Masterarbeit, ihre Doktorarbeit. Und das japanische Bildungsministerium hat auch ziemlich viele Stipendien vergeben in den letzten Jahren für diese Graduates. Students, ne? Und ich hatte mit denen mehr oder weniger zu tun. Also wir hatten eine super tolle Truppe, ganz international. Und die waren alle, die kamen wirklich aus der ganzen Welt, also aus Asien, Südostasien, dann aus Lateinamerika, je nachdem, wie das Ministerium gerade seine Politik ausgerichtet hat. Also gab es mal eine Weile, da haben osteuropäische Studierende gut Stipendien gekriegt, Ungarn, ne? Russen aus Russland. Dann gab es Lateinamerika, plötzlich war Südostasien angesagt, weil aber natürlich mit Südostasien im Pazifischen Raum machen wir und so weiter und so fort. Also wir hatten eine tolle Truppe und einige kamen aus dem praktischen Bereich, also waren selber Zeichnerinnen oder Animationsfilmer oder weiß ich. Und einige kamen aus dem theoretischen Bereich. Und nicht alle kamen aus der Japanologie, also nicht alle konnten von Anfang an Japanisch. Mhm. Und dann saßen wir zusammen und alle so erleichtert, oh, endlich müssen wir unseren Professoren nicht erklären, was Manga ist, sondern können gleich anfangen zu diskutieren, ist auf einer bestimmten Ebene. Also es hat Spaß gemacht. Aber es ist mittlerweile alles eingegangen.
Ach, tatsächlich?
Ja. Wie kommt's?
Na, weil die Uni, also das Seika-Universität, ist eine kleine Kunsthochschule, private, in Kyoto im Norden. Die hatten die erste richtige Fakultät, also das richtige Department für Manga. Natürlich praktische Ausbildung, also wie eine Kunsthochschule, ja, Filmhochschule oder weiß ich was. Und ein bisschen Theorie am Rande. Und dann wollten sie eben einen Masterkurs draufsetzen und einen Doktorkurs oder ein Masterprogramm oder ein Doktorprogramm. Ne? Haben sie auch geschafft, na, dafür brauchen sie theoretische Betreuung. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir immer mehr theoretisch interessierte Leute angezogen haben und richtig schön hohes Niveau hatten. Aber die Uni kam in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Naja, die Studiengebühren sind sehr hoch, gerade an Kunsthochschulen. Und wer will das heutzutage noch bezahlen von den Eltern? Ne? Ja. Also die guten Zeiten sind vorbei, ne? In gewisser Weise wirtschaftlich. Ja, und dann ging es eben so um so eine Umorientierung. Und jetzt ist eben nur noch Praxis und wir brauchen keine Theorie und weiß ich nicht, irgendwie. Ja. Ja, schade.
Verstehe. Sehr. Mangas sind ja in Japan ein relativ großer Industriezweig oder Unterhaltungsindustriezweig im Grunde genommen. Es gibt ja auch, also dieses, ich habe das irgendwo mal gelesen im Artikel, dass dieses System, weil da so viel wöchentlich irgendwie erscheint, dieses System ist, man zeichnet für den Redakteur und muss so und so viele Seiten abliefern, damit das Heft irgendwie dann in Druck gehen kann und so. Da ist ja quasi dieses, so ein künstlerisches Ausleben erstmal nicht so angesagt. Nee. Ist ja so Gebrauchskunst im Grunde genommen.
Natürlich, ja, klar. Aber deswegen können die Leute auch davon leben.
Weil es sich verkauft. Naja.
Also Japan ist ja vielleicht die einzige Comic-Kultur, wo, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Zeichnerinnen und Zeichner davon leben können. Mhm. Ne? Mhm. Gerade weil es so industriell organisiert ist. Aber es verändert sich ja viel in den letzten Jahren, ne? Durch die Digitalisierung und dann durch das Franchising, dass die Projekte von Anfang an eigentlich in einem Medienverbund entwickelt werden und nicht mehr auf die Manga spezifisch setzen. Und immer wenn es sich in diesem kommerziellen, aber das Interessante, man kann die Frage auch umdrehen.
Ja, unbedingt.
Dass erstaunlich ist, wie in so einem stark kommerzialisierten, industrialisierten Umfeld immer noch Innovation zustande kommt.
Ja, total.
Also, was ich am Manga eigentlich immer spannend fand, war so diese mittlere Position. Ne? Gerade in Deutschland oder in Europa sehen wir auf der einen Seite so die Massenware, die Gebrauchslektüre, Wegwerflektüre. Ne?
Ja.
Oder das, was dann die Fans, also für sich gebrauchen oder missbrauchen, aber ich weiß nicht, was alles damit machen. Also nein, aber was, wo eigentlich dann die Kreativität der Fans im Vordergrund steht und nicht unbedingt das Werk. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite so, sagen wir mal, der autobiografische Comic oder das höchste der Gefühle, ne? Ganz authentisch, ganz realistisch oder wie auch immer. Also es gibt diese Tendenz, das mit dem, weiß ich nicht, modernen Roman zu vergleichen oder so, ne? Graphic Novel eben. Ist ja auch alles legitim und alles gut. Also je vielfältiger die Position, desto besser. Aber Manga besetzt oftmals so eine mittlere Position. Ne? Also ist leicht zugänglich.
Ja,
man kann durchziehen und mitunter bemerkt man im ersten Moment gar nicht die, habt ihr mal gelesen, Kono Fumio, In This Corner of the World?
Ne.
Ist bei Carlsen erschienen, glaube ich.
Keine Ahnung.
Nee, das ist zum Beispiel so ein, für mich, ist, soll ich euch das erzählen?
Nein,
das ist, also eigentlich, es spielt hauptsächlich 1944, 1945. in der Nachbarstadt von Hiroshima, in Kure, wo sie dieses große Battleship Yamato gebaut haben, die größte Werft der Imperial Navy war. Mhm. Was ja dann alles nicht aufgegangen ist und von den Amis auch zerbombt wurde. Die Stadt wurde auch sehr stark zerstört durch einen Bombenangriff. Und ein Mädchen, junge Frau, also sie wirkt völlig devot, wird verheiratet, arrangierte Heirat in so eine Familie da drüben. Die Männer arbeiten auf der Werft, die Frauen sind zu Hause und so. Eigentlich Haus, ganz klassisch, du denkst, das ist so richtig konservatives Frauenbild, ne? Mhm. Aber die zeichnet gern nebenbei. Und dann kommen also im Manga selber plötzlich so Sachen, dass zum Beispiel ihre eigenen Zeichnungen zum Manga werden. Und du kriegst es im ersten Moment gar nicht mit. Im ersten Moment streifst du darüber, konzentrierst dich mal wieder auf die Geschichte und auf den Plot und auf die Figuren und was die als nächstes machen und was passiert. Und wenn du es dann das zweite Mal liest oder wenn du hinterher denkst, was war denn das jetzt? Wieso war denn der Strich jetzt anders? Ja? Oder passieren so eine Sachen, dass sie Panels wiederholt, aber du hast die, weil die Welt natürlich dann aus den Angeln gerät, ne? Also Hiroshima und so, ne? Du siehst sie und ihren späteren Mann auf einer Brücke stehen, ganz normal in so einem vertikalen Panel, ne? Und das gleiche Panel wird zig Seiten später wiederholt, aber in die Horizontale verschoben. Und das Bild liegt jetzt in der Horizontale, also die Welt ist verquer. Aber der Dialog in den Sprechblasen ist normal. Also sprich vertikal im japanischen Sinne normal, ne? Oder in der Übersetzung dann eben horizontal. Also die Sprache suggeriert dir eine Normalität, die auf der bildlichen Ebene verschoben ist, aber ohne diesen Kunstanspruch. Weißt du, so, ich mache jetzt Kunst, ich mache jetzt Experiment. Nee, im Vordergrund steht
das Narrativ.
Nee, die Leserschaft.
Das ist das ist ein Thema, was ich sehr gerne mag. Das haben wir gerne mal in Deutschland, dass es diese wahnsinnige Trennung gibt von, guck mal, das ist jetzt Kultur auch an den Bühnen und so weiter. Während in England, wo ich ja immer am liebsten im Theater bin, da geht es immer ums Publikum.
Die Musicals,
auch die ganzen Stücke, alles.
Guter Vergleich.
Immer ums Publikum. Es geht darum, dass das Publikum was fühlt, dass es lacht, dass es weint, dass es nachdenkt. Genau. Aber es geht nicht um den tollen Regisseur oder weiß der Geier oder das seltsame Bühnenbild, sondern immer darum, dass man was fühlt. Und das ist dann automatisch, das heißt ja nicht, dass es keine Kunst ist, sondern einfach, das spielt da alles mit rein.
Ich glaube, da gibt es dann bestimmte Ansatzpunkte für unsere Welt, wo wir mit dem Internet arbeiten und wo sich ganz viele Hierarchien verschieben und die Leute Zugriff auf die unterschiedlichsten Zeiten haben, sich Sachen zusammenstellen können, wie sie wollen. Also wo die alten Gefüge nicht mehr so funktionieren, wo du auch parodierst, wo du intertextuell rangehst. Ne? Also ja, ich finde das ganz ähnlich.
Also das Ding ist, ich finde es ja immer am spannendsten, wenn man künstlerische Sachen macht, aber im Mainstream, sodass sie einfach rezipierbar sind. Weil was soll man mit so einem Elfenbein?
Und du gibst den Lesenden auch eine Wahl.
Ja.
Bei diesen Middlebrow-Geschichten, sozusagen von im alten Vokabular, du kannst es entweder konsumieren. Du kannst dich entweder auf die Geschichte konzentrieren, auf den Plot oder auf die menschlichen Beziehungen oder was da abgeht und die Charaktere, warum handeln sie so, wie sie handeln und dann könnte man doch und so. Und du kannst aber auch so eine zweite Ebene entdecken und dich darüber freuen, wie gut das gemacht ist als Comic.
Ja.
Also du hast da verschiedene Angebote, je nachdem, was du für Erfahrungen mitbringst. Und ich würde ja nicht mal unbedingt sagen Wissen, sondern einfach Leseerfahrungen.
Ja.
Oder andere ästhetische Erfahrungen.
Gibt es eigentlich auch schwedische Manga?
Heldenreise.
Ja.
Entschuldigung. Ja, schwedische Manga gibt es, na klar. Also die eine Zeichnerin, die Åsa Ekström, die arbeitet ja mittlerweile in Japan, was relativ selten ist, weil europäische Zeichnerinnen eigentlich nicht gerne in Japan arbeiten, wegen der harten Arbeitsbedingungen.
Ja.
Also kennt ihr Christina Plake? Also so eine Mangaka der ersten Stunde in Deutschland, die mittlerweile ihre eigene Mangaschule in Offenbach hat.
Ah.
Die hat bei uns an der Seika ihren Master gemacht.
Sie
hat in Frankfurt Japanologiestudien nebenbei, hat da ewig lange schon gezeichnet, seit sie 16 war oder 15. Und dann hat sie sich überlegt, oh, jetzt haben die einen Masterkurs. Und sie war erste Generation bei uns. Ne?
Ja.
Dann hat sie 2 Jahre gemacht, dann kam sie nach Deutschland zurück und dachte so, jetzt finde ich vielleicht Arbeit an einer Kunsthochschule. So, nee, nicht mit Manga, nee. Also nicht mit eingängigen Geschichten. Ne? Und dann hat sie wirklich jahrelang hart geackert.
Ja.
Und mittlerweile scheint sie da sich also richtig gut dir zu haben und Spaß zu haben und alles. Und Christina also wurde immer gefragt in Japan, ja, und ist es denn nicht dein großes Ziel, einmal in einem Manga-Magazin zu debütieren? Ne?
Ja.
Und Christina sagte, nee, ey, wenn ich unter diesem Wochenrhythmus oder Monatsrhythmus arbeiten muss, dann habe ich keine Ideen mehr. Ja. Also ich brauche da schon ein bisschen Freiraum im Rücken. Ja? Das fand ich interessant. Also Author Extreme ist eine, aber ist hochinteressant. Die hat angefangen eigentlich mit Graphic Narratives. Also die hatte so eine dreibändige Geschichte im Manga-Stil gemacht, die allerdings in Schweden angesiedelt ist und so, als sie noch zu Hause war.
Mhm.
Und in Japan macht sie Strips. Ja. 4, also 4-Panel-Strips, also diese vertikalen. Ne?
Mhm.
Und dann aber auch so auf dieser Art so, oh, blondes Mädchen in Japan, sie kann mit Stäbchen essen. Oh, sie sieht den Fuji. Weißt du, das ist so eine neue Welle. Nicht jetzt nur bei ihr, sondern da gibt es auch Zeichnerinnen aus Südostasien. Ich kenne eine aus Singapur zum Beispiel, die bei Kadokawa. Kadokawa ist ja so ein riesengroßes Medienunternehmen. Und die produzieren Sachen, die auch zuerst online gut funktionieren, weil kurze Strips, ne, auf dem Smartphone. Und die so, ich weiß nicht, so irgendwie so sich so ein bisschen anbiedern an das, was Japanerinnen und Japaner auf dem Weg zur Arbeit mal schnell so lesen wollen. Ja, ne? Ja. Oh, sie staunen über unsere spezifische Kultur. So, ich meine, die hat wirklich guten Witz, also die kriegt diesen Rhythmus gut hin, dass du diese Pointe im 4. Panel hast und so. Aber interessant, wie die, und sie hat dann, also die werden erst online serialisiert und dann in Buchform gesammelt, herausgebracht. Ich glaube, sie hat schon 4 Bände davon auf dem Markt und verkauft sich super.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch nicht so stressig wie so eine serielle Geschichte. Ja. Ne?
Ja.
Dann haben wir in Schweden selber ein Kollektiv, die heißen Nosebleed, obwohl das Nasenbluten, das nicht medizinische Nasenbluten.
Ich weiß es.
Sag mal.
Heißt, dass man verliebt ist.
Noch ein bisschen schärfer.
Man ist jetzt so richtig scharf.
Nein, das ist wirklich mehr physisch, sexuell. Als
ja, genau, jetzt, man möchte aber mal so richtig, findet,
aber richtig verliebt sein.
Nein, das hat nicht unbedingt mit Liebe zu tun. Das ist die pure Lust.
Gut, haben wir das versucht.
Dann kommt, ja, also, aber gut, die Richtung stimmt. Und ich finde es so lustig, dass die sich Nosebleed genannt haben. Offenbar war dieses nicht-medizinische Nasenbluten für sie das Erkennungsmerkmal von Manga, ja. Als sie sich vor 10 Jahren oder so gegründet haben. Und es sind hauptsächlich Frauen, ja. Aber das Traurige ist, also einer dieser zentralen Figuren ist Natalia Battista und die schrieb gerade vor, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten auf Facebook. Die hat bislang gearbeitet in Malmö an dieser Comic-Schule. Es gibt eine Comic-Schule in Malmö, ne?
Da gibt es auch so eine Game-Design-Schule, das weiß ich nur. Sorry.
In Malmö?
Ja.
Also ich weiß aber nicht, ob die zusammenhören. Jedenfalls die Comic-Schule wurde offenbar unterhalten von einer Art Grundschule, irgendeinem großen Schulkonsortium, weiß ich nicht. Und die haben sich jetzt verabschiedet. Wir sparen das jetzt zusammen und so. Und sie war, also Comics in Schweden ist schwierig.
Auch keine große Comic-Kultur.
Nee. Also
das sind die Finnen sind das, ne? Die Finnen sind das mit Mumien.
Ja. Ja, noch viel stärker. Obwohl, da gibt es ja auch den Streit, ob wem Mumin gehört. Ne? Aber, weil es doch die Insel ist in der Mitte. Aber in Schweden ist, Astrid Lindgren und so.
Ja.
Es ist wirklich ein Nobelpreis für Literatur. Also ich möchte mal wissen, wann die endlich mal einen Comic auszeichnen. Also Bob Dylan, ja, aber ein Comic, das wird...
Das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, weil es immer noch Literatur ist Nummer 1. Und im Schulsystem und in den Bibliotheken, obwohl es viele engagierte Leute gibt. Und die Stadtbibliothek in Stockholm hat ein jährliches Comics-Festival, ne? Was gerade letztes Wochenende virtuell stattfand. Es war mal so ein Small Press-Festival.
Ja.
Was sind denn so aktuelle Diskurse gerade? So im Manga-Umfeld?
Kannst du mal spezifizieren,
nein,
bitte?
Nein. Sehr
vage. Wer spricht? Du weißt was?
Nee, ich weiß nicht.
Also,
worüber spricht man denn gerade?
Wer spricht?
Was sind die Themen, die im Umfeld, in der Manga-Forscher-Szene?
Okay.
Worüber spricht man gerade? Was ist gerade zum Thema, wo die Leute sagen, da müssen wir mal drüber reden?
Es gibt immer noch eine extrem starke Spaltung zwischen den japanischsprachigen Aktivitäten, also Publikationen, Leuten und so weiter. Ja. Und das, was außerhalb der japanischen Sprache passiert, natürlich vor allem auf Englisch, ne? Mhm. Weil das nochmal die Lingua Franca ist. Und also auf Japanisch ist die Orientierung sehr stark auf die Fans, Fankulturen, Boys Love. Sagt ihr das was?
Ja, ja.
Gut, schön. Also, ja, nee, auch im Zusammenhang damit Verteidigung gegen so amerikanisch-anglophone Vorwürfe.
Ja.
Das sei ja Pornografie zum Teil oder das habe ja mit Minderjährigen zu tun, wo sogar japanische Zeichnerinnen einen Brief an die UNO geschrieben haben. Also ihr habt doch keine Ahnung von unserer Kultur.
Also, an die UNO?
Ja, da war so eine UNO, wie heißen die denn, diese speziellen Entsandten.
Ja.
Eine Dame war mal für eine Woche in Japan.
Ah, okay.
Und dann natürlich von bestimmten Gruppen auch, weiß ich nicht, christlich orientiert, auch in Japan unterstützt. Und dann führen sie sie einmal nach Akihabara, ja, diesen Stadtteil.
Ja.
Und weißt du, so 2 Stunden Spaziergang und dann sieht sie und die ganzen halbnackten Mädchen und Hilfe, Hilfe.
Na,
weißt du, ein Buch aufschlagen, aber bloß nicht von Anfang bis Ende lesen.
Na,
und so dieses, ne? Und dann, ja, Japan hat da zwar jetzt ein Antipornografiegesetz, aber Manga und Anime sind ausgenommen, weil die Industrie das so will. Und dann gab es sogar, also wirklich von japanischen Frauen eben Protest und sagt, also vielleicht guckt ihr euch mal unsere Kultur genauer an. 50% dessen, was in Japan passiert auf dem Manga-Markt, also an den Produktionen, kommt aus weiblicher Hand. Und ein Großteil der an Männer gerichteten Edo-Manga wird auch von Frauen gezeichnet. Und was glaubt ihr, wie stark die lachen, wenn die arbeiten, ja? Also so. Also so eine Geschichte. Also dass das jetzt nicht so essentiell identitätspolitisch genommen wird.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist für diesen Teil unserer Kolleginnen ein großes Problem. Zum Beispiel BBC Sherlock. Sagt euch was, wa?
Ja. Gibt es auch einen Manga von?
Gibt es
einen
Manga?
Ja, gibt es dann danach noch einen Manga. Und gibt es auch die zwei, also das japanischsprachige Fandom und das englischsprachige Fandom. Und es ging doch immer darum, also ist das jetzt Queerbaiting oder nicht?
Ne? Ja, ja.
Also Sherlock und Dr. Watson, sind sie nun oder sind sie nicht?
Ja.
Und also, von der Tendenz her, im japanischen Fandom war das eigentlich, da herrschte Indifferenz. Hauptsache, es macht Spaß, sich selber was ausmalen zu können. Ja?
Ja.
Und im englischsprachigen Fandom, wo ist jetzt hier die eindeutige Aussage, sind sie es nun oder sind sie es nicht, das ist Queerbaiting und so. Und die Producer, die haben uns betrogen, sie haben uns immer wieder angelockt mit der Vermutung. Und so, das ist dieser große Unterschied. Also diese sehr stark amerikanische identitätspolitische Ausrichtung ist schwer im japanischsprachigen Umfeld anzuwenden. Und wenn die Sachen dann übersetzt werden oder über Ländergrenzen hinweggehen, ne, braucht es mehr Kommunikation und dafür braucht es eigentlich auch mehr Forschung. Ne? Aber wie viel den Wissenschaftlern wird ja nicht geglaubt. Wie wir wissen.
Nicht?
Naja, guck doch Corona an.
Ach so, das.
Also ich meine, nein, also ist da auch so eine nur eine Utopie, dass Aufklärung da viel bewirken könnte, ne? Weil wenn bestimmte politische Interessen dahinter stehen oder ideologische Interessen, dann wirst du mit guten Aufsätzen da auch nicht allzu viel bewegen können. Aber man sollte es trotzdem versuchen. Und was haben Kollegen gemacht? Sie haben das Standardwerk zum Edo-Manga von einem super Typ, Nagayama Kaoru, der ist mittlerweile fast 80, das ist so ein 68er, so ein ganz alternativer, so ein Spät-Hippie, ganz toller Typ, der auch in der Industrie arbeitet, erscheint Ende dieses Jahres bei Amsterdam University Press.
Okay. Na cool.
Ja, ja, und das war nicht so einfach, das bei einer University Press unterzukriegen, aber
ja. Ist denn, das finde ich ganz interessant, also wir tauchen ja gerade in diese Manga-Materie ein und natürlich dieses Genre des Boys-Love-Comics irgendwie, in dem sich zwei Männer ineinander verlieben oder entdecken, dass sie sich ineinander verlieben oder Gefühle füreinander haben oder manchmal auch einfach hart sexuell zur Sache gehen. Ich habe das Gefühl, und das ist wirklich von einer absoluten Laien, von einem europäischen Laienblick auf Japan in meinem Fall, dass die japanische Gesellschaft schon immer noch ein gewisses Problem hat mit Queerness, mit LGBTQ-Geschichten, mit Schwulsein, mit Lesbischsein, mit Transmenschen. Und dann gibt es gleichzeitig diese Comics. Ich habe auch hier zwei Mangas dabei, die mir auch sehr gut gefallen haben. Der Mann meines Bruders und Wer bist du zur blauen Stunde, die das beide auch zufälligerweise als Thema haben. Für dich vor allem als jemand, der das ja nun auch tatsächlich dann 26 Jahre vor Ort beobachten konnte, gibt es da eine Veränderung? Gibt es auch eine gesellschaftliche Veränderung hin zu einer offeneren Akzeptanz von Homosexualität oder Dingen, die dazu gehören? Oder ist das, also weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt in Mangas mehr Thema wird und irgendwie mehr passiert und stattfindet. Und als Bonusfrage noch on top.
Kann ich sowieso nicht antworten. Aber ja, gut, mach mal.
Diese Boys Love-Sache. Wir haben mit Timo Wermes darüber gesprochen, der hundertprozentig Überzeugung ist, dass das ein Genre ist, das für Frauen existiert. Das eigentlich auch nur für Frauen geschaffen wurde, weil seine Idee
weil
ist...
Weil sie so zu unterdrückt sind.
Nee, weil seine Idee ist, dass es, wenn die diese Comics lesen, gibt es keine relevanten Frauenfiguren und deswegen unterliegen die nicht dem Zwang, sich identifizieren zu müssen und können deswegen die Geschichte so pur genießen, weil sie sich nicht zwangsläufig mit der Frauenfigur identifizieren müssen.
Na, die, also zum letzten Mal... Die Leute, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, ich mache es ja eher nur vom Rande her, sagen, die eigentliche Attraktivität besteht darin, dass man sich gleichzeitig identifizieren kann und distanzieren kann.
Ja.
Also wieder dieses sowohl als auch. Also du kannst dich in die, du kannst dich in eine Seite dieses männlichen Paares hineinversetzen.
Ja.
Und sozusagen als Beteiligte die Sache miterleben, ne, aus der beteiligten Position. Oder du guckst eben von außen auf die schönen Männerkörper.
Ja. Naja, absolut.
Also mit diesem begehrlichen Blick, ja. Und also die Sache, natürlich ist vieles modular und stereotyp geworden. Ich meine, es ist immer so, wenn eine Sache sich industriell etabliert, gibt es eine ganze Menge einfach nur Ausstoß, womit die Leute sich so ein bisschen aufheizen können. Ne? Mhm. Und dann gibt es andere Sachen, die Dinge, also wo die Form selber queer wird, weißt du? Also wo es nicht einfach nur geht, das Queere als Inhalt zu benutzen und als Aushängeschild oder als Motiv, sondern wo dann noch ein bisschen mehr passiert.
Ja.
Oder dass es Kunst wird oder es ist die neue Kunst oder wie auch immer. Nee, also ich glaube, dass die guten Sachen in dem Hin und Her bestehen. Dass man, und natürlich ist es, hat angefangen als eine Frauenkultur.
Mhm.
Also ist immer so schwer gewesen in Deutschland, ich war immer so verblüfft, wenn ich nach Deutschland zurückkam aus Japan und die Leute mir erzählten, ja, Boys Love oder Yaoi, ne, oder Shonen Ai, das ist ein ganz anderes Genre als Shoujo. Das ist nicht Mädchencomic, das ist was anderes.
Ja.
Und wir so, hä? In Japan, das ist doch daraus hervorgegangen, jeder weiß es, dass das irgendwie mal als Subgenre, aber ist auch egal. Also, wenn es funktioniert, funktioniert es. Ne?
Ja.
Und hat angefangen, kam aus diesem weiblichen, aus diesem femininen Bereich. Aber es gibt auch viele Männer.
Die
also nicht viel, natürlich jetzt nicht die Mehrzahl, aber jetzt die dieses von außen denken die Leute immer, Japan sei nur eine hart patriarchalische Gesellschaft, das stimmt sicherlich auch, aber im strukturellen Sinne. Das heißt noch lange nicht, dass alle Männer sich als Machos aufführen, ne?
Mhm.
Und viele Männer leiden unter den hegemonialen Formen von Maskulinität, um jetzt mal wieder unsere Vokal. Ich betreue gerade eine Bachelorarbeit, da geht es um genau darum, dass sie auch sagt, ja, ist ja spannend, wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel bestimmte Männer dargestellt werden und welche männlichen Leser es gibt für diese Form von Comics, dann kommen wir auch so der Sehnsucht nach alternativen Männlichkeitsbildern auf die Spur. Mhm. Bei Männern, nicht nur bei Frauen.
Naja. Spannend.
Jetzt denkt Uke nach.
Ich bin die ganze Zeit am Nachdenken.
Setz dich dem Material aus, kann ich dann nur sagen. Aber hier der Bruder, der Mann meines Bruders, ist ja eigentlich eher realistisch gehalten.
Das stimmt.
Das ist jetzt
ist ja gar kein Boys
Love mit den ganzen Topboy.
Das stimmt. Ah. Das stimmt. Aber ich fand es so interessant, weil es so eine
ja, ist eine schöne Sache.
So eine schwule Geschichte ist in so einem ganz in einem sozusagen heteronormativen Umfeld und das fand ich irgendwie fand ich für einen Manga auch ungewöhnlich. Fand ich irgendwie
Nee. Also im Manga ist...
Also von dem, was ich gelesen habe.
Nee, die Akzeptanz für das, was im Manga passiert, ist sehr viel größer als für das, was in der Gesellschaft passiert.
Ja, klar.
Also zum Beispiel Enthusiastinnen, Fans von Boys Love Manga müssen nicht unbedingt tolerant gegenüber LGBTQ in der Realität sein.
Ja.
Aber in den letzten Jahren hat sich einiges getan.
Ja. ist ja auch diese eine internationale Popkultur, die das irgendwie.
Ja, das öffnet. Ist ja auch interessant, ne?
Ja.
Und also weltweit, also bis nach Südostasien rein.
Na. Na? Ja, ich habe auch einen Manga zuletzt gelesen über eine, in dem eine Frau, also ein biografischer Manga, in dem eine Frau erzählt, wie sie versucht, das erste Mal lesbischen Sex zu haben. Und dann nicht weiß, wie sie anstellen soll und deswegen dann zu einer Prostituierten geht.
Ja.
Und dann so erzählt, wie sie sich zuerst nicht bei der reintraut und so. Also und auch wie sie das Geld so zusammengespart hat dafür, weil es so biografisch ist, dass sie sagt, sie als Zeichnerin musste dieses Geld erst zusammenzeichnen, um dann überhaupt da hingehen zu können. Also ganz tolles Buch.
Ja, das ist dieser rosa-rote.
Genau,
ja, ich komme jetzt nicht auf den Titel. Aber nee, also weil ihr gefragt habt, wegen der, was ist jetzt, worüber reden die Leute oder wofür engagieren sich die Leute? Also das wäre der eine Bereich, die ganze Frage Darstellung von Sexualität.
Mhm.
Das nicht nur aus der Darstellungsperspektive zu sehen, sondern immer zu fragen, für welche Art von Publikum wurde es ursprünglich gemacht? Welche Art von Publikum geht damit aus Gewohnheit um? Also die Entrüstung kommt ja meistens von Leuten, die noch nie damit zu tun hatten und die Zusammenhänge überhaupt nicht kennen und gar nicht wissen, was jetzt schon etabliert ist. Ne, als Motiv und schon fast abgegriffen, da denkt keiner mehr drüber nach oder empfindet es nicht als gewaltsam oder so. Also solche Sachen, das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, sind die Vorfragen. Also zum Beispiel, die meisten Leute reden über Manga nur im Sinne von Figuren.
Mhm.
Also was die Figuren machen und wie schön man die nachzeichnen kann oder was das für ein Character Design ist oder so und wie die dann in anderen Medien dann weitermachen und also diese ganze Medienverbundgeschichte, diese Mediamix-Geschichte, Medienkonvergenz und Franchising und dann so ein bisschen über die Erzählung. Aber guckt euch doch mal das deutsche Feuilleton an. Es gibt ja mittlerweile schon also relativ gute Besprechungen von Comics als Graphic Novels. Aber wenn es um Manga geht, dann wird es immer irgendwie alles kulturalisiert. Also entweder ist es dann japanisch oder dann redet man nur über das Genre oder über die Industriezusammenhänge. Aber wenn ich zum Beispiel einen Manga noch nicht gelesen habe, dann würde mich mal interessieren in der Besprechung, okay, was für eine Striche verwenden die? Was für ein Panel-Layout? Womit, was für eine Art von Komposition darf ich rechnen? Was wäre konventionell? Was wäre hier innovativ? Ne? Also für den Rezensenten oder die Rezensentin. Gibt's nicht, ne?
Ja.
Also was wir vorhin hatten mit der Typografie ist eins. Das andere sind die, ich war letzten Herbst eingeladen in Paris zu einer Dissertationsverteidigung über Soundwords.
Ja.
Im Manga. Und ich habe 300 Seiten auf Französisch gelesen. Aber ja, ich war ganz stolz auf mich. Aber ich war erstaunt, wie viel ich verstehe. Von früher ja noch aus der Schule. Weil mich das einfach interessiert hat.
Hm.
Und das sind die Sachen, also so ohne jetzt einen engen Formalismus zu machen, aber doch genauer auch über die konkreten Formen zu reden.
Hm.
Mit welchen wir es in einem bestimmten Fall zu tun haben. Also zum Beispiel gerade in der Japanologie gibt es ja viele Studierende, die zum Beispiel über Manga oder so ihre Abschlussarbeit schreiben wollen. Aber die haben einfach nicht das Handwerkszeug. Sie wissen nicht, wie sie darüber reden sollen. Mm. Ne? Und das ist ja hier auch so.
Mm.
Du kannst ja von einem Fan nicht verlangen, gleichzeitig Literaturkritik studiert zu haben oder so. Ja. Und wie kann man Leuten, gerade wenn es auch um die Verteidigung der eigenen Geschmäcker geht, ne? Also wie kann man Leuten das Handwerkszeug vermitteln?
Na.
Sodass dass man anderen Gesellschaftsmitgliedern vielleicht erklären kann, dass es hier sich nicht um Pornografie handelt, sondern um was anderes.
Mm.
So.
Naja.
Ja? Aber es generell, ne? Wie redet man über Comics? Also so Standardwerke gibt es ja wie Understanding Comics von Scott McCloud oder sowas in der Richtung. Kurzer Exkurs. Also wenn du so eine deutsche Übersetzung liest von so einem Manga, falls du das überhaupt tust. Also ich lese sehr viele Comics, hauptsächlich amerikanische, und die lese ich alle im Original, weil ich glücklicherweise der englischen Sprache mächtig bin oder sowas wie ein Alan Moore oder so. Das möchte ich gar nicht in dieser Übersetzung erleben. Mhm. Beim Japanischen habe ich einfach die Wahl nicht, weil ich kann es nicht.
Nee.
Und mich interessiert dann teilweise schon, wie viel verliere ich denn jetzt gerade? Was geht jetzt hier in dieser Übersetzung verloren?
Ich finde schon, dass die deutschen Übersetzungen ziemlich gut geworden sind mit den Jahren. Also wenn du mal zurückdenkst an die 90er, an die frühen 90er, also wo dann wo dann ganz bewusst zum Beispiel Slang verwendet wurde oder Jugendsprache, die eigentlich im Original gar nicht entsprach. Ich kann mich erinnern an Vagabond von Inoue Takehiko, diese Schwertkämpfergeschichte, Miyamoto Musashi. Wo ich dann immer dachte, was ist denn das für eine Sprache? Die ist doch im Japanischen, ist das Standardsprache, normale Hochsprache. Ja. Und auf Deutsch wurde das immer weiter runtergebrochen, um sich an ein bestimmtes Publikum
anzubiedern.
Ja, genau. Ja. Genau. Nee, also Übersetzungen sind schon gut geworden. Und Übersetzung, Manga-Übersetzung ist ein interessantes Feld, weil, wie gesagt, du hast ja schon, geht schon los mit der Typografie, dass du vom Vertikalen in die Horizontale musst. Dann sind die Sprechblasen, die sind aber von der Form her den vertikalen Dialoglinien angepasst. Ne? Ja. Die Fans bestehen darauf, dass das auch alles so lang bleibt, weil das gehört ja zur Authentizität von Manga. Also müssen die englischen oder deutschen Zeilen da reingequetscht werden. Und dann ist die Frage, wo kommt die Trennung? Ne? Oder gibt es überhaupt welche? Und dann sind die Übersetzer oder Übersetzerinnen aufgerufen, die Sprache auch wiederum an die Form der Sprechblase anzupassen.
Ja, muss ja, genau.
Ist doch spannend, oder?
Das fand ich, hier ist das ganz extrem. Das ist auch nicht schön gelettert, ist so computermäßig gelettert.
Ja.
Aber da sieht man das, wie viel Platz immer in den Sprechblasen bleibt.
Ja, ja.
Weil der Textblock so klein gezogen wird sozusagen, damit er noch irgendwie in diese länglichen Sprechblasen passt.
Aber es ist ein interessantes Phänomen.
Ja, das stimmt.
Weil, also insgesamt die Frage, also diese Manga-Übersetzungen haben sich ja sehr stark im fankulturellen Bereich entwickelt oder für die Fans, ne? Nicht für ein allgemeines Publikum. So, und wie stellt man jetzt die Fans zufrieden, also Leute mit einem Spezialwissen über diese Kultur, und wie erreicht man auch die anderen? Ne?
Absolut, absolut. Das ist auch die große Frage dieses Podcasts.
Ja, Geil, wieder geil, die zurückgekommen.
Wie kommt man an andere Leute ran?
Ich finde das auch interessant. Du hast ja zum Teil auch so Manga-Ausstellungen so ein bisschen mit kuratiert.
Ja, ja.
So, ich war mal vor 2 Jahren, war das, glaube ich, war ich in Rom mal auf einer Manga-Ausstellung.
Könnte meine gewesen sein.
Die hieß Mangasia.
Ach nee, das war Paul Gravett.
Ah ja. Da habe ich einen Monat in Rom verbracht, einfach mal so mit meiner Freundin. Und dann war diese Ausstellung, die gucke ich mir jetzt mal an. Ich fand die ganz gut. Die war interessant gemacht.
Aber der hat irre viel zusammengetragen.
Ja, genau. Und dann wurde so ein bisschen so die Kulturgeschichte des Mangas, indem man ganz alte gezeigt hat und dann immer neuere, und am Schluss stand man so einer riesen Manga, einer aufgeblasenen Manga-Figur gegenüber irgendwie.
Das
und
war Barbican Center, ne? Die haben das produziert. Aber sag mal, Nils, hattest du wirklich einen Eindruck, dass das was mit Manga zu tun hat?
Ja, das frage ich mich. Ja, ich glaube schon.
Zum Teil, ne?
Ja, zum Teil schon. Also es ist ja, glaube ich, auch interessant, so eine Ausstellung, muss ja auch von Land zu Land verschieden sein. Die Italiener haben ja einen ganz anderen Zugang zum Medium Comic als die Deutschen. Und auch zu Manga, genau.
Viel längere. Da
gibt's eine größere Selbstverständlichkeit im Umgang. Deswegen konnte man da, glaube ich, etwas.
Und zum Beispiel die Italiener, die haben eine Übersetzung des Klassikers von Boys Love Manga, das Lied von Wind und Bäumen von Takemi Akeko 1976 bis 1984. Würdest du heutzutage auf Englisch nie publiziert kriegen, wegen der ganzen Pädophilie-Vorwürfe oder Gewaltsamkeit. Und die Italiener haben es vor 2 Jahren geschafft. Ja, muss Italienisch lernen.
Für mich ist okay.
Interessant war mit der Mangasia wahrscheinlich, ich habe mir den Katalog angeguckt und dann hattest du ganz viel über alternative Comics in Indien. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso muss man das alles unter dieses Wort Manga subsumieren?
Ja, ich glaube, der Anspruch dieser Ausstellung, als ich da durchgegangen bin, war eben vor allem, deswegen heißt es ja Mangasia, dieses Asien-Ding abzubilden.
Und dann wird Comic in Asien wird dann gleichgesetzt mit Manga.
Naja, genau.
Das finde ich dann auch schon wieder.
Fanden sie dann ihr Wortspiel natürlich wahnsinnig clever.
Ja, wenn man das Wortspiel schon hat, dann muss auch einfach mal der Inhalt sich anpassen. Das ist dann so.
Genau, Aber
es ist immer so ein bisschen schwierig mit den Einordnern, ne? Wenn du jetzt auch siehst, zum Beispiel Eisner Awards, okay, die machen ja mittlerweile internationaler Comic, aber in anderen Kategorisierungen hast du dann immer Comics und Manga.
Naja.
Denkst du mal, Manga sind doch Comics.
Naja.
Aber irgendwie,
verstehe.
Also einerseits stört mich diese Trennung und andererseits mag ich diese Vermischung dann auch nicht. Also man muss, weiß ich, wie man das löst, das Problem.
Das ist irgendwie, die kulturelle Herkunft ist bei Manga einfach total, aus irgendeinem Grund total wichtig. Ne? Es ist wie mit Rollenspielen, mit Computerrollenspielen. Es gibt ja auch die normalen westlichen Rollenspiele und es gibt immer die japanischen. Es gibt in wenigen Genres, Spielegenres, einen Landesbegriff davor. So, es gibt die japanischen Rollenspiele. Es gibt tatsächlich die German-Style Board Games aus irgendeinem Grund. Die gibt es auch. Aber es gibt zum Beispiel nicht die finnischen Rollenspiele. oder die schwedischen Simulationsspiele.
Dabei haben die im Norden doch ganz bestimmte Traditionen, ne?
Ja, genau.
Wenn sich die Massen da sammeln auf den Feldern.
Aber das ist, also das hängt ja scheinbar, wie ich, sehr miteinander zusammen, dass Manga irgendwie mit der japanischen Kultur komplett verbunden wird.
Verbunden wird, ja, das ist das Image, ne? Ja. Also von außen, aber also Sprache hat sicherlich eine große Rolle gespielt und ich kann mich auch erinnern, als das losging in den 80er Jahren, als ich studiert habe, da gab es dann auch so diese ersten Rezensionen auf Deutsch, na, das bleibt, wird uns immer verschlossen bleiben. Und, weißt du, so Ninja und das ganze Extrawissen, was man braucht. Ja. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, mit welchem Lesematerial, Lektüre-Material man aufwächst.
Ja.
Also wenn du, wir hatten die alle, Christi, ich muss nochmal auf Christina zurückkommen, Christina Plager, weil fällt mir gerade ein, wir hatten, als ich an der Seca-Uni gerade frisch war, da war so eine meiner Aufgaben, eine internationale akademische Konferenz pro Jahr zu organisieren. Ne? Und die allererste, wann waren die? Ende 2009. Haben wir Thierry Grönstein eingeladen. Sagt euch sicher, was war? Der französische Semiotiker und Comics-Spezialist.
Ja,
Theoretiker. Und Thierry, und die jungen Leute sollen sich doch auf ihre kulturellen Traditionen besinnen und so und nicht hier alle ein bisschen Manga lesen, sondern so Bande Dessinée und so. Und dann stand Christina auf und sagte, aber Manga ist meine Kultur. Und der jetzt ist all brüllt, aber das war ja in Japan. Ist ja klar, alle haben sich gefreut, ja. So. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Also, und das Schöne ist für mich jetzt, zum Beispiel, wenn ich mit Kollegen, Kolleginnen in Deutschland zu tun habe, und ich schätze die sehr, gerade aus dem Bereich der Medienwissenschaft, nicht der Japanologie, eher Medienwissenschaft, wir sind schon spannend, treffe ich ganz viele Leute so in eurem Alter, noch ein bisschen jünger, also so Ende 30, in den 30ern und vielleicht so ein bisschen Anfang 40. Und da wird nicht mehr gefremdelt. Weil die Leute haben ihren Anteil an Anime gesehen, die haben ihren Anteil an Games gemacht und die haben, wenn sie in den Comics-Studien zu Hause sind, haben die auch einen Teil von Manga nebenbei gelesen. Sie sind nicht darauf spezialisiert oder können die jetzt nicht gehen vortragen. Aber wenn du irgendwas ansprichst, sagen sie, ja, ich weiß ungefähr, was du meinst. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied zu vor 10 Jahren zum Beispiel. Ja. Da fühlst du dich dann zu Hause. Okay, jetzt brauchen wir nicht zu erklären, jetzt können wir wirklich darüber reden, wie sich der Gatter, also dieser weiße Zwischenraum, der manchmal verschwindet zwischen den Panels, in verschiedenen Formen von Comics darstellt und was der da macht und ob der immer mit tiefen Bedeutungen gefüllt wird oder nicht.
Ja.
Ich bin der Meinung nicht, jedenfalls nicht im Manga. Er hat auch andere Funktionen, pragmatische Funktionen, um Seiten zu gliedern und Rhythmus zu organisieren und so weiter. Das ist auf einer viel affektiveren Ebene. Aber so, und dann macht es Spaß.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Formalismus, den ich vorhin angesprochen habe, weißt du?
Bei Sergio Aragonés ist der immer noch eine zusätzliche Leinwand.
Ach so.
Der Mähzeichner, der immer quasi bei seinen Cartoons in den weißen Zwischenraum
noch
immer
noch mal
extra Cartoons.
Ja.
Das ist aber toll.
Ja, das ist toll.
Diese Staffelung, ne? Diese Schichtung.
Total. Was wollte ich denn noch fragen? Ich hatte gerade einen extrem schlauen Gedanken. Du musst jetzt schnell sprechen, Uwe, damit er mir wieder einfällt.
Ich habe am Wochenende Akira wieder mal geguckt.
Akira, genau. Das wollte ich fragen.
Echt?
Das ist ja klar.
Das wollte ich schon sagen. Glaubst du, dass Akira, das Anime, das ja auch in Europa im Kino groß war oder im Westen im Kino groß gefeiert wurde, dass diesem Film und diesem Comic eine gewisse Scharnierfunktion
unbedingt
zuzurechnen ist?
Ja, auf jeden Fall.
Die haben diese Ästhetik irgendwie geöffnet, oder?
Also bei Akira war das wirklich dieser Zusammenhang zwischen dem Animationsfilm und nicht als Serie, also nicht als Anime im strengen Sinne, sondern eben als Kinofilm.
Als
Kinoerlebnis, um im Westen zu landen, in Nordamerika oder Europa, ist am besten, du machst was mit Kino, oder weil das eine Rolle in der kulturellen, intellektuellen Öffentlichkeit spielt und die Leute sind imstande, damals haben sie sich noch 90 Minuten angeguckt, im Unterschied zur heutigen Jugend, aber jedenfalls 90 Minuten auf einmal gucken, ist einfacher als 25 mal 25 Minuten.
Ja.
Evangelion oder so.
Naja.
Oder 26 mal. Aber ich denke schon. Und der Zusammenhang und der Comic, also der Manga, ist einfach auch so ein Höhepunkt von geckiger, ja. Also was so seit den 60er Jahren sich entwickelt hatte, für ein Erwachsenenpublikum mit ganz vielen, du hast die Spannung drin, du hast die Action drin, du hast wirklich visuell spektakuläre Sequenzen und gleichzeitig hast du so viel angedeutet, das Politische, dass du ganz viel reinprojizieren kannst und ewig lange diskutieren kannst. Ne? Ja. Und dann, was ganz schön ist, also ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht erinnern an den Film, aber ich kann mich erinnern an den Comic, an den Manga, das zerstörte Olympische Stadion von 1964, ja, welches wieder aktuell werden sollte, jetzt, wo wir den neuen Tokyo Olympics entgegensehen. Ne? Ich benutze es im Unterricht immer gerne. So.
Das war ja auch sehr zeitgeistig damals auch. Ne? Ja. Also auch. Das hat ja auch in so eine Ästhetik gepasst von Blade Runner und so,
ja,
die Filme.
Ja, total. Auch sogar, und es war für ein erwachsenes Publikum, ne?
Genau.
Ich war überrascht, also ich hatte ihn jetzt wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn damals auch in England gekauft, auf VHS. Ah. Weil den gab es irgendwie nicht oder so, ich weiß es nicht.
Ich habe mir in England mal auf VHS den Film Bruce Lee Fights Back from the Grave gekauft.
Cool. Nein, aber doch, ich würde Bruce Lee durchaus mit einbeziehen wollen, also diese ganzen sogenannten B-Filme, ne?
Nach wie vor, also der sieht so gut aus, der Film. Ich weiß, dass ich mich damals sehr geärgert habe, nicht geärgert, aber der Film ist ja dann doch auch schon ein bisschen anders als der Comic. Also
ja, ja, klar.
Ganz anders dann, als Akira dann kommt, aber sieht total, also sieht fantastisch aus, kann man immer noch sehr gut gucken,
Klassiker,
sehr gut rezipieren, ist ein Klassiker. Ja. Oh, genau. Dieses Motorrad ist so geil.
Da auch so dieses sehr ikonografische Bild von Akira, wo er dann auch so steht und also dieses Poster auch, dass man, das hing ja auch in tausenden WGs damals irgendwie. Das war echt so.
Das ist so das mit dem Motorrad drauf.
Oder ja, genau. Da
so
im steht, Hintergrund Kaleda. Das Motorrad, er steht glaube ich davor. Ja.
Dann die Wolkenkratzer.
Guckt einen so an.
Ja, ja, ist super.
Tolle Ikonografie.
Und was ist mit Ghost in the Shell?
Ja.
Nicht so sehr.
Doch.
Akira war eindrücklicher.
Also bei mir auf jeden Fall schon. Also meine, also ich habe direkt, als das alles rauskam, ich war super fasziniert. Ich kam da so über die Science Fiction eher so ran.
Ja, ja.
So, ne, also Cyberpunk war so mein Ding und dieses ganze Zeug. Und war super fasziniert. Und dann kamen diese ersten Comics. Habe ich damals gelesen. Dann kamen die Filme, habe ich aus England besorgt. Dann kam noch Urotsuki Dochi, Legend of the Overfiend. Ich so, was? Vampire Hunter D, da gab es so einen Verlag, die Dinger rausgebracht haben. Und ich glaube, ich war damals schon fast wieder raus, bevor Ghost in the Shell kam. Beziehungsweise, ich hatte damals immer so ein bisschen Probleme mit...
Hast du 88, 95, ja gut, Akira 88,
Ghost in the Shell 95. Irgendwie war dann irgendwas anderes bei mir. So.
Aber gut, dass du die Science Fiction erwähnst.
Ja.
Weil du meintest, also eine Tür öffnen, ne?
Ja.
Einer meiner Doktoranden in Kyoto war Soltan Kaczuk, der ist jetzt an der Medienakademie in Stuttgart als Postdoc. Und der hat so ein Modell entwickelt aus soziologischer Sicht, was er genannt hat, subkulturelle Cluster.
Ah.
Also weil die Leute immer denken, und plötzlich war Manga da.
Ja.
Ja? Ja, ja. Nee, sagt er. Da war vorher das Science-Fiction-Cluster. Mhm. Und dann war schon das Role-Playing-Game-Cluster da. Mhm. Und dann kommen bestimmte Mediatoren, also Leute, die so eine Mittlerfunktion spielen.
Ja.
Zum Beispiel die Conventions organisieren oder kleine Shops machen und diese. Mhm. Und vermitteln das an ein größeres Publikum. Und wenn du das so denkst als Bewegung, dann musst du auch keine Angst davor haben, dass das verschwindet. Weil es geht ins nächste Cluster ein.
Ja, das
verbindet sich jetzt mit den Games, ne?
Ja, befruchtet sich gegenseitig, kommt was Neues raus.
Bildet neu, weißt du, wie so ein Rhizom auch, was dann wieder neue Knotenpunkte bildet, wo das zusammenkommt und als Unterstrom weiterwirkt.
Das finde ich ganz faszinierend. Also wie Subkulturen funktionieren, ist ja sowieso ganz interessant. Also wann die sich in den Mainstream ergießen und wann die den befruchten, genau, wann es dann wieder Quatsch ist. Das ist ganz cool. Das sieht man jetzt ja auch in diesen ganzen, es gibt ja ganz viele Manga-Conventions, es gibt ja relativ viele, es gibt die in Erfurt, die Mag, das ist dann zur Hälfte ist es Videospiele, zur anderen Hälfte ist es japanische Kultur und Mangas. Ne? Klar, es
ja,
gibt
aber
super
immer auch japanische Kultur. Ne? Ich war Ende Februar in Dresden auf der D-Deco. Ich hatte den da schon lange versprochen, bin ich hingegangen. Aber und dann eben ganz viele Stände auch mit japanischem Essen.
Also ich war in so einem Maid-Café. Die Limo, wo man die Kugel reindrückt.
Die hatten da in Erfurt so ein kleines Maid-Café. Da war ich, das war auch ein bisschen komisch. Aber war auch lustig. Aber auch ein bisschen komisch, ja. Da ist dann auch wieder diese Faszination für die Kultur einfach da, ne? Das geht dann so
an. Ja, aber dann auch für die Subkultur, ne?
Ja.
Also, was dann oftmals mit Japanisch überschrieben wird, ne?
Ja. Genau. Und die sind ja alle gerne im Cosplay und dann wurden auch so Sachen gesungen und ich dachte, krass, ihr könnt das alles singen.
Die Anime-Songs.
Und so. Ja, genau. Wahnsinn, ich verstehe nichts, aber.
Ja, ne, da, deswegen, also von wegen Halbwissen. Also ich finde, da ist echt viel Expertenwissen im Schwanger.
Expertenhalbwissen.
Bei dir vielleicht, aber wenn ich manchmal manche von den Studis sehe, da werde ich ganz leise. Also ich würde mir nie anmaßen, denen die zu belehren in Bezug auf, weiß ich nicht, Voice Actors oder Spieler oder so. Und was ich anbieten kann, ist zum Beispiel den Diskussionszusammenhang oder Methoden. Analysen, wie können wir verbalisieren, was uns interessiert und wie können wir es mit anderen Diskursen vielleicht verbinden? Also, weiß ich nicht, Gender ist ja immer im Mittelpunkt, ne?
Ja.
Oder jetzt alles, was aus Amerika auch kommt mit den Identitätspolitiken, mit Ethnizität jetzt gerade.
Na klar.
Und so weiter und Das kann ich machen, aber du kannst dich nicht wie jetzt mal eine klassische Kunsthistorikerin hinstellen und sagen, was der im 12. Jahrhundert? So.
Ne? Nee, kannst du nicht.
Das war ein extrem aufregendes Gespräch heute Abend, Jacqueline. Vielen
Dank.
Das reicht,
ja? Gut, ja, okay.
Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Es ist ein komplett anderes Gespräch geworden, als ich gedacht habe, ehrlicherweise.
So, ich
hatte gedacht, wir würden jetzt hier so
Fan-Talk machen.
Ich dachte, wir würden so kulturhistorisch an so einer Timeline entlang spazieren, angefangen mit diesen Meeresbildern, diesen japanischen Meeresbildern.
Du meinst die große Welle von Hokusai?
Genau. Ja, genau. Aha. Und so eine
kann man auch machen.
Absolut, glaube ich auch.
Aber nicht chronologisch. Nee, weil, weiß ich nicht, weil da so viel verloren geht. Also dann lieber, ich habe eine von den Ausstellungen, die wir gemacht haben, also ich nicht alleine, Hokusai Manga war doch so ein Vorlagenbuch im 19. Jahrhundert, was ganz viele Leute kopiert haben, ne? So auch mit diesen verschiedenen Grimassen oder mit hier Fingerringen und so ein Zeug. Ja. Und da wird er immer als Vorläufer von Manga. Ja, das Wort Manga kommt von daher, stimmt halt nicht so, aber es ist auch viel spannender, zum Beispiel von unseren Erfahrungen heute auszugehen.
Total.
Und dann nochmal auf die Vergangenheit zu gucken und uns zu fragen, ja, gibt es denn jetzt für uns da Ähnlichkeiten? Welche Ähnlichkeiten wollen wir entdecken, weil die für uns produktiv sind, vielleicht auch fürs Zeichnen, ja, als Anregung. Also wie kann ich eine Linie dynamisieren oder eine Bildfläche oder so, so eine Geschichte, ne? Aber die großen Augen kann man bei Hokusai nicht lernen, zum Beispiel. Also es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten und es ist immer die Frage, dass man sich selber bewusst wird, was man damit machen will, oder?
Absolut.
Ja, jetzt ist Uke sprachlos. Ich weiß, jetzt hast du so eine Gesprächsblase mit 3 Punkten.
Genau.
Ja. Jetzt musst du dich noch so am Nacken kratzen.
Aber kein Nasenbluten, bitte.
Nee, bitte nicht.
Ich musste schon die ganze Zeit die Nase putzen. Jetzt. Deshalb wird es auch nicht passieren. Nee.
Vielen Dank, dass du uns besucht hast.
Ich bedanke mich bei euch.
Und uns ein bisschen
erklärt hast. Darf ich zum Schluss noch eins sagen?
Ja, unbedingt.
Ja.
Ich glaube, das muss man eurem Publikum sowieso nicht sagen. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Journalisten, die dich fragen, erklären Sie uns mal, was ein Manga ist.
Ja.
Und dann kannst du nur sagen, lesen.
Fuck you, kann selber man da eigentlich
lesen,
nur sagen.
Erst mal lesen. Ja. Ich meine, wer würde sich hinstellen und fragen, erklären Sie mir mal, was ein Roman ist, was Horror. Literatur ist.
Ganz schlimm.
Ja.
Ich kenne das von so Interviews, ich bin ja öfters interviewt worden im Leben. Gibt auch ganz oft Leute, die ein Interview am Ende sagen, wollen Sie denn jetzt noch was sagen? Also wenn du mich nicht fragst, dann weiß ich auch nichts.
Ja, genau. Ja. Okay, es war echt nett mit euch. Hätte ich nicht gedacht.
Das mache ich aber häufig, wenn mich das einer fragt und mir fällt irgendwas auf in diesem blöden Gespräch und er hat mich total genervt, dann sage ich das durchaus auch noch an genau der Stelle.
Aus Boshaftigkeit.
Was ich nochmal sagen wollte, übrigens, Sie mit Ihrer, das kann man dann schon mal.
Kann man machen.
Kann man machen.
Wurde dir sendet?
Ja.
Manchmal.
Ja.
Na, heutzutage, ne?
Ja.
Alles, was Aufmerksamkeit erregt.
Exakt.
Oh, ja.
Das stimmt. Liebe Freunde, ihr könnt.
Ach so, ja, genau, ihr könnt. Jetzt aber.
Noch was Ernsthaftes?
Machst du jetzt? Oder soll ich?
Kommt
jetzt die Werbung?
Jetzt kommt noch die Werbung. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat, all euren Freunden zu empfehlen und zu sagen, hier lernt man noch was über Mangas, hier können wir Uke und Nils auf ihre Reise in die Welt, in die wunderbare Welt der Mangas begleiten und dabei genauso wie die beiden lernen, was das Tolle daran ist. Empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns gerne iTunes-Bewertungen oder teilt uns, wo immer ihr das möchtet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ihr Nils Bokelberg.
Und ihr Uke Bosse.
Auf Wiederhören.
Bye,
tschüss.
Bye.
Tschüss.
Kisser 21.
Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Produziert von Pool Artists.